Ja, guten Morgen. Schön, dass ich nochmal hier sein kann und dass es hier so fröhlich ist. Wunderbar. Ich habe heute eine Predigt mitgebracht zu Psalm 8 und den möchte ich zuerst vorlesen. Für den Dirigenten auf beschwingte Weise zu begleiten. Ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, um jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was das Meer durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Seit ziemlich genau 2 Jahren bin ich zu einer Himmelsguckerin geworden. Ich bin nämlich umgezogen in eine neue Wohnung und die hat schöne große Fenster und ist im 3. Stock. Und in der Weltstadt Kettenhausen ist das über allen anderen Dächern. Und dann hat man eine uneingeschränkte Aussicht. Und ich sehe also jetzt ganz viel Himmel, nachdem ich vorher in einer Einliegerwohnung war und immer wenig Himmel gesehen habe. Und das ist oft ein sehr faszinierendes Schauspiel. Im Moment geht so gegen 8:30 die Sonne Richtung Ortsausgang unter. Und an manchen Tagen ist dann der ganze Himmel rot und diese Wolkenformationen, die ich dann sehen kann, sind rosa und rot angestrahlt. Und das Licht geht so über die ganze hügelige Landschaft. Und er spiegelt sich sogar in den Fenstern von Flutaschen. Die sind zwar etliche Kilometer entfernt, aber genau vom Sonnenuntergang gegenüber. Ja, auch am Himmel zeigst du Gott deine Größe und Herrlichkeit, sagt hier der Psalmbeter, und er hat recht. Ich habe wirklich Grund, Gottes Schöpfermacht und seine offensichtliche Freude an Schönheit, die er selber schafft, zu loben. Und ich habe auch Grund zu staunen über das, was in Vers 5 anklingt. Gott kümmert sich um den Menschen. Er kümmert sich um mich. Nicht nur was die Wohnung betrifft, sondern auch sonst bin ich in vielen Bereichen sehr gut versorgt. Es wäre also angebracht, die ganze Zeit zu jubeln und Danklieder zu singen. Eigentlich ja. Aber da gibt es auch Realitäten, die mich gleichzeitig beklommen und betroffen machen. Es sind viele verschiedene, aber ich bleibe mal bei meiner Himmelsbetrachtung. Wenn ich abends nach oben schaue, sehe ich auch Flugzeuge. Nicht nur 1 oder 2, sondern viele. Sie sind unterwegs nach Köln-Bonn und glitzern in der Sonne und da sitzen Menschen drin, die vielleicht in Urlaub fahren, die fremde Länder erkunden, die Neues erfahren. Aber gleichzeitig erinnern mich diese Flugzeuge an ein Gespräch im Lehrerzimmer. Der Dieselskandal war gerade in aller Munde und unsere Schulsozialarbeiterin sagte, mein Sohn ist Pilot und der macht sich eigentlich wenig Gedanken um sein Auto, das mit Diesel fährt. Denn er sagt, jedes Mal, wenn ich mein Flugzeug starte, dann blase ich so viel Schadstoffe in die Luft, das ist weit mehr, als ich jemals mit meinem Auto in die Luft blase. Die Schöpfung ist bedroht, mitten im Abendrot sozusagen. Und meine Versorgung mit der Wohnung und mit vielem mehr ist bei Licht besehen auch oft eine Überversorgung, die auf Kosten der Umwelt geht und auch auf Kosten anderer Menschen. Oder wenn ich mich vergleiche, merke ich, dass es doch viele gibt, die vielleicht weit weg sind, aber manchmal auch nah, denen es wesentlich schlechter geht als mir. Und wenn ich ehrlich bin, weiß ich, dass nicht erst seitdem viele Menschen aus anderen Ländern kommen und bei uns ein menschenwürdiges Leben suchen und Greta Thunberg uns die Leviten liest. Ist es in dieser Situation nicht blauäugig oder vielleicht sogar unangebracht, fröhlich in das Lob der Psalmen einzustimmen? Mit dieser Frage im Hinterkopf lesen wir einmal den Vers 3. Schon Säuglingen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt, damit sie deine Macht bezeugen. Das hast du so bestimmt, um deine Gegner zu beschämen, jeden Feind und Rachsüchtigen zum Schweigen zu bringen. Der Anfang dieses Verses, habe ich nachgelesen, ist wohl schwer zu übersetzen. Hier steht Säuglinge und kleine Kinder. Manche sagen, dass man auch hier denken könnte, dass das verfolgte Volk Gottes hier gemeint ist. Auf jeden Fall hat die Stelle zu tun mit Menschen, die vermeintlich schwach sind und die Gott aber erwählt hat, um die Feinde zum Schweigen zu bringen. Schwachheit, Feinde, hat also auch der Psalmist mit Dingen zu tun, die ihn beklommen machen? Der Psalm gehört ja zu den Davidspsalmen. Und wenn wir an David denken, ist es sofort klar. Hier geht es nicht um ein Leben einfach nur in eitel Sonnenschein, in dem es nichts gibt, was das Loblied zum Verstummen bringen könnte. In Davids Zeit war zwar CO2-Ausstoß und das Klima noch kein Thema, aber die Feinde Israels waren eine ständige Bedrohung für Leib und Leben, für David selber, und natürlich auch für die Menschen in seinem Volk. Und sie waren immer wieder in Gefahr angesichts der kriegerischen Nachbarn. Und auch die Erfahrung, dass sie in diesen Kriegen selbst schuldig werden, ist in der Davidsgeschichte sehr deutlich. David will ja am Ende seines Lebens den Tempel für Gott bauen. Und da sagt Gott nein. Gott will nicht, dass David den Tempel baut, weil dieser König in so viele blutige Kämpfe verwickelt war. Die Psalmen blenden also die lebensfeindlichen Realitäten, die Schwierigkeiten unseres Lebens nicht aus. Die Realitäten, die die Menschen bedrohen und in die sie manchmal auch selber schuldhaft verstrickt sind. Die Psalmen zeichnen uns nicht eine einseitige Welt, nur die einfach heil ist, nur um uns beklemmende Gedanken zu ersparen. Nein, die Psalmen sind genauso widersprüchlich wie unser Leben und unsere Welt es sind, weil sie bei der Wahrheit bleiben. Da ist der herrliche Schöpfer Gott, der uns versorgt. Und das sind gleichzeitig all die lebensfeindlichen und schwierigen Dinge um uns herum und auch in uns selbst. David bringt es in Psalm 23 ganz drastisch zusammen. Da sagt er, du bereitest vor mir einen Tisch, im Angesicht meiner Feinde. Bei der Vorbereitung habe ich ein Buch von Ingo Baldermann gelesen. Der war Professor in Siegen, als ich da studiert habe. Und er hatte eine besondere Liebe und Wertschätzung für die Sprache der Psalmen. Und er erklärt es sinngemäß so. Unsere Welt ist widersprüchlich. Die Wirklichkeit, in der wir leben und die wir erfahren, ist ambivalent. Aber das Lob, sagt er, macht sie eindeutig. Das Lob des Schöpfers und der Schöpfung im Angesicht der Bedrohung setzt auf die befreiende Hilfe Gottes und macht sie stark. Der Gott der Psalmen ist derjenige, der schon bei der Schöpfung in Genesis 1 dem Chaos Grenzen gesetzt hat. Die Erde war wüst und leer, steht da. Aber Gott hat in das Chaos hinein gesprochen. Er hat das Chaos geordnet und er hat mit seinem Wort einen Lebensraum geschaffen für Menschen und Tiere und Pflanzen. Später hat derselbe Gott sein Volk aus der Sklaverei befreit. Die Schöpfermacht Gottes, die haben die Psalmisten vor Augen. Und die befreiende Hilfe Gottes haben sie in der Vergangenheit ihres Volkes erfahren. Und auf diese Erfahrung bauen sie auf. Gott hat gesprochen. Er hat eingegriffen. Und genau das, sagt das Lob der Psalmen, wird er wieder tun. Deshalb ist es nicht nur möglich, sondern auch dringend notwendig, in einer bedrohten Welt das Lob für den Schöpfer Gott anzustimmen. Ich verdränge meine Beklemmung nicht und gleichzeitig kann ich von ganzem Herzen in das Lob einstimmen, weil ich an Gott, den Herrscher der Welt, glaube. Das ist wunderbar, aber es kommt noch besser. Gott handelt, um die Gegner und Feinde zum Schweigen zu bringen, lesen wir in Vers 3. Aber da steht noch mehr. Ich will es mal so formulieren. Er gibt mir kleinem Menschenkrümel, der in Kettenhausen als winziger Punkt ins Weltall blinzelt, Ehre und Würde. Er tut das, indem er, der große Gott, mich kleinen Menschen beauftragt und in sein Handeln in der Welt einbezieht. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Du hast ihm Schafe und Rinder unterstellt und dazu alle freilebenden Tiere in Feld und Flur. Die Vögel, die am Himmel fliegen, ebenso wie die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Auch hier geht es wieder um die Widersprüchlichkeit unserer Existenz. Was sind wir schon? Was haben wir vorzuweisen? Wie wenig schaffen wir es, wirklich Gutes und Heilvolles hervorzubringen? In unserem kleinen eigenen Leben schaffen wir es oft nicht und erst recht nicht in der Welt. Das ist die eine Seite der Realität. Sie ist beklemmend und sie könnte uns manchmal verzweifeln lassen. Der Psalm verschweigt sie nicht. Aber er setzt dagegen Gottes Sicht. Du, Gott, hast ihn, den Menschen, wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Aaron hat vor ein paar Wochen bei uns in der Gemeinde gepredigt und hat gesagt, dass es wichtig ist, dass wir wieder Sehnsucht nach Gott entwickeln. Ich gebe zu, das fällt mir manchmal schwer. Ich bin jetzt schon so lange Christ und vieles ist so selbstverständlich geworden. Manchmal geht mir auch der ganze fromme Betrieb, in dem ich so jeden Tag drinstecke, einfach auf die Nerven. Aber wenn ich das hier lese, mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt, dann merke ich sie doch wieder, meine Sehnsucht nach Gott. Meine Sehnsucht danach, dass mir selbst und meinen Menschen um mich herum und den Menschen in der Welt Ehre und Würde gegeben wird. Dass Gott mich damit krönt, so wie hier übersetzt wird. Und schnell sind dann meine Gedanken bei Jesus, der genau das in seinem Leben auf der Erde so erstaunlich vorgelebt hat. Ich denke zum Beispiel an diesen reichen Mann, der gemieden wird, mit dem keiner was zu tun haben will, wegen seines Reichtums und vor allen Dingen wegen der Art, wie er diesen Reichtum bekommen hat. Als kleines, verachtetes Männlein sitzt er oben in einem Maulbeerbaum. Komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein, sagt Jesus. Und das heißt, du bist würdig, mit mir Tischgemeinschaft zu haben. Ich ehre dich damit, dass du mein Gastgeber sein darfst. Oder ich denke an die arme Witwe, die arm war und nur einen winzigen Betrag in den Opferkasten werfen konnte. Keiner beachtet sie dabei. Sie hat mehr gegeben als alle anderen, sagt Jesus. Das heißt, ich ehre dich damit, dass ich deine kleine Tat sehe und ich gebe dir Würde, indem ich deinen geringschätzigen Mitmenschen deine Bereitschaft zu opfern vor Augen stelle und dich lobe. Und da sind auch noch die kleinen Kinder, die die Jünger für unbedeutend halten und die ihrer Meinung nach nur stören. Lass die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Reich Gottes, sagt Jesus. Er gibt ihnen Würde, indem er sich Zeit für sie nimmt und er ehrt sie als wichtige Mitbürger in seinem Reich. So geht Gott mit uns um und so sollen wir auch mit unseren Mitmenschen umgehen. Es ist, fällt mir dabei ein, auch ein Grund zum Loben, dass wir in einem Land leben, in dessen Grundgesetz dieser Psalm anklingt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was für ein Schatz. In unserem Text gibt Gott den Menschen Ehre und Würde, indem er ihm Verantwortung überträgt. Er unterstellt ihm alle Tiere, die Nutztiere und auch die wilden Tiere auf dem Land, im Himmel und im Meer. Damit geht Gott ein großes Risiko ein. Wie wir alle wissen, leidet nicht nur das Klima, sondern auch die Tierwelt ziemlich an dem, was wir Menschen mit ihr machen. Auch da ist der Psalm hochaktuell. Er fordert mich auf, immer wieder zu bedenken, wie ich mein Leben, mein Konsum so gestalten kann, dass ich dem Auftrag Gottes zu bebauen und zu bewahren besser gerecht werde. Weil Gott mich mit dieser Aufgabe würdigt, kann ich sie fröhlich angehen. Ich kann mein Leben angehen, in dem Wissen, dass da noch jemand ist, der größer ist als ich. Ein wenig geringer als Gott bin ich, sagt Vers 6. Das zeigt meine Würde. Aber darin steckt auch, da ist noch jemand größer als ich. Ich bin geringer als er. Gott sei Dank. Ich bin gewürdigt, in sein Tun eingebunden, von ihm beauftragt. Und ich soll etwas dafür tun. Und doch ist er größer als ich. Ist er der eigentliche Herrscher. Das entlastet mich sehr. Und ich kann es so sagen wie Johannes der Täufer. Ich bin nicht der Christus. Nicht ich rette die Welt. Er ist es, der im Chaos Lebensraum schafft. Und von allem Lebensfeindlichen, von aller Schuld, in der wir verstrickt sind, befreit. Ihn wollen wir mit unserem Leben und mit unseren Worten ehren und in das Lob des Psalms einstimmen. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt, ja, auch am Himmel zeigst du deine Größe und Herrlichkeit. Amen.